Quichotte oder Jonas?
Ja, auch das ist eigentlich egal. Also auf der Bühne Quichotte,
ja.
Im Privaten Jonas. Also ist ja eigentlich auch eine Art Bühne, also Quichotte.
Quichotte?
Ja,
okay.
Das, der Aber Bühne, wenn wir aufhören aufzunehmen, können wir beim Jonas.
Dann können wir, okay, nee, ich werde dich jetzt für immer Quichotte nennen. Wir kennen uns eigentlich folgendermaßen. Ich sehe manchmal Rechnungen von dir vorbeikommen, da wo ich tagsüber arbeite, hier nebenan. Du warst auf eine 10-Jahres-Feier von hier nebenan, wo ich an der Seite saß. Da hast du gesprochen und nach gefühlte 12, 13 Sekunden habe ich schon geheult, glaube ich, aber es kann auch ein bisschen später gewesen sein.
Du wusstest, wie viel es kostet.
Ganz genau, ich habe die. Nee, absolut nicht. Das war wirklich wegen den Worten. Ja, ne, stimmt, ja. Den Worten. Kannst mich ruhig verbessern, das machen ja, das die meisten.
Auf gar keinen Fall. Ich war zwar Lehrer, aber das habe ich immer gehasst.
Okay.
Würde ich auch.
Da kommen wir auch.
Ja,
da kommen
aber das ist ein Riesenkompliment. Ey. Erstmal vielen Dank. Das, es hat mir auch sehr viel Freude gemacht, diesen Text zu schreiben. Ja,
ja der saß. Und dann fiel mir ein, lustigerweise, dass Max und ich schon mal gesprochen hatten über Quichotte und dann Quichotte und dann habe ich gedacht, ach, das bist du und du bist auch Jonas Klee und ich wusste nämlich von Nico Gomez, von dem ich dir herzlich grüßen sollte, dass du auch im Musikbereich, so wie ich, tätig bist, beziehungsweise warst auch lange als Rapper, machst du ja, das immer noch?
Immer noch, ja. Auf jeden
Fall. Immer noch, genau. Und so kennen wir uns ein bisschen, aber vielleicht macht es Sinn, wenn du ganz kurz erzählst, wer du überhaupt bist.
Ja, gerne. Ich bin tatsächlich immer noch Rapper, habe damit auch angefangen, irgendwie im Alter von 13 so die ersten Texte zu schreiben. Irgendwann bin ich auf eine Poetry Slam Bühne gekommen damit, habe dann so ohne Musik im Hintergrund Auftritte gemacht und bin darüber so in die Comedy und ins Kabarett reingerutscht und habe gemerkt, dass ich da auch im humoristischen Sektor sehr viel Spaß habe, da auf der Bühne was zu machen. Und mittlerweile verbinde ich eigentlich alles in Solo-Shows. Also mache da so einen Mix aus Musik, Stand-Up-Comedy und zwischendurch auch den ein oder anderen Spoken-Word-Text, der so ein bisschen gesellschaftskritisch ist und sich mit verschiedenen, das Programm setzt sich immer mit verschiedenen Themen auseinander. Genau, und das ist eigentlich so das, was ich auf der Bühne mache. Ansonsten habe ich zwischendurch noch auf Lehramt studiert und war dann auch 3 Jahre Lehrer am Gymnasium.
Was hast du studiert?
Geschichte und Englisch. Und habe dann irgendwann nach 3 Jahren bin ich dann dem Traum sozusagen gefolgt, das auf der Bühne mal hauptberuflich zu machen. Und das tue ich seit 5 Jahren und macht immer noch sehr viel Spaß. Und ich bin lustigerweise bis zu diesem Zeitpunkt auf jedem Abi-Ball gewesen von meiner ehemaligen Schule, weil die mich alle eingeladen haben, immer die Kids. Und dann bin ich ja immer aufgetreten bei den Abi-Bällen. Also es ist irgendwie sehr witzig, dass diese Verbindung immer noch da ist zwischen der alten Schule und dem, was ich so auf der Bühne mache. Und ja.
Wo kommst du her?
Ich bin hier geboren in Köln tatsächlich.
Köln?
Aber aufgewachsen im Bergischen Land, ja.
Das hört man oft irgendwie, also ist auch nicht sehr wichtig, aber lustigerweise kenne ich viele, die entweder Bergischen Land geboren und hier dann zur Schule oder andersrum, ich weiß nicht, ob das mit einem Trend damals zu tun hat. Aber ich kenne viele Jungs, die in Köln geboren sind, Bergischen Land aufgewachsen und dann wieder zurück.
Ja, ich glaube, liegt ja auch so ein bisschen daran, dass das Bergische einfach hier relativ Peripherie ist, so 30, 40 Kilometer entfernt. Und die nächste Großstadt ist einfach Köln. Und man hat ja auch irgendwie diesen rheinländischen Flavor immer noch so, auch in dieser Region. Also irgendwie ist das schon sehr naheliegend, ja. Aber stimmt, ich kenne auch viele, die das Schicksal teilen. Zum Beispiel Fabian Stürz, den wir auch beide kennen, ne?
Krass.
Großartiger Typ.
Ja.
Genau.
Boah, viele. Wir werden bestimmt noch ein paar Leute finden, die uns verbinden, lustigerweise. Also im Bergischen Land aufgewachsen. Wie bist du dazu gekommen, das zu machen, was du jetzt machst? Ist das, war das schon immer drin? Hast du schon immer Texte, Wörter geschrieben oder viel damit zu tun gehabt? Oder?
Ja, also immer schon, wäre wahrscheinlich übertrieben, aber das also hat mich schon relativ früh begleitet. Ich habe in der Grundschule schon, gab es immer diese Aufsätze schreiben, das ist als Fach quasi, so freies Schreiben, ich weiß nicht, wie das hieß. Da habe ich immer schon relativ kreative und abschweifende Aufsätze geschrieben und das hat mir immer sehr großen Spaß gemacht und ist mir auch immer sehr leicht gefallen. Und deswegen, das liegt auf jeden Fall schon irgendwie in meiner Natur anscheinend. Und dann habe ich irgendwann Helge Schneider gehört und fand das einfach so unfassbar lustig und habe gedacht, krass, ey, das ist dessen Beruf, ey, wie geil ist das denn? Und dann war klar, dass das irgendwie, dass man das vielleicht verbinden kann, so diese Affinität zu Worten, den Rap-Kram und aber gleichzeitig auch noch eben die humoristische Schiene. Und ja, so ist es gekommen. Ja.
Und dann hast du Lehramt studiert und hast dann gegen besser Wissen oder vielleicht sogar auch Menschen in deiner Umgebung, kann ich mir vorstellen, das Beamtenwesen in Deutschland, was ja einen sehr hohen Stellenwert hat, aufgegeben, um einen Traum zu verfolgen, die damals aber eher noch ein Traum war, oder hast du relativ schnell schon viel gemacht oder hattest du Aufträge und war das der Grund, dass du nur mal so zwischendurch...
Ja, es war absehbar, dass das funktionieren könnte. Also ich habe immer parallel noch Auftritte gemacht, die auch schon bezahlt waren, aber das ist jetzt nicht so gewesen, dass ich da eine Familie von ernähren hätte können. Aber es war schon absehbar, dass ich, wenn ich alles auf dieses Pferd setzen würde, dass dann da irgendwie auch mehr geht. Also definitiv. Von daher, ja klar, war irgendwie absehbar. Aber ja, es war tatsächlich so, dass ich nicht verbeamtet war. Also ich bin da ein Jahr lang angestellter Lehrer gewesen. Ich hatte aber die Beamtenstelle sicher. Also ich hätte da ein halbes Jahr, nachdem ich raus war, hätte ich die Stelle bekommen, das war klar. Und bin quasi vorher raus, was eigentlich ganz gut ist, weil theoretisch könnte ich jetzt noch einsteigen wieder, wenn ich das wollen würde. Und würde wahrscheinlich noch verbeamtet auch. Mhm. Das hätte ich dann tatsächlich aufgeben müssen, wenn ich schon Beamter gewesen wäre. Das ist eigentlich so ganz gut. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Keine Ahnung, ob ich da wieder reingehe. Nee, aber deswegen, das war schon klar, dass das irgendwie zumindest, dass man irgendwie 1.000, 1.500 Euro da irgendwie mit verdienen kann. So. Und dann, damals wusste ich noch nicht, dass ich da auch noch sehr viele Steuern von zahlen muss und hätte dann wahrscheinlich am Ende des Jahres gedacht, ach, okay, shit.
Ja, aber doch nicht so schön.
Doch nicht so geil. Aber das, ja, also wenn man dann alles auf diese Karte setzt und auch die Kapazitäten frei hat, sich wirklich komplett damit zu beschäftigen, dann merkt man ja auch relativ schnell, dass man da irgendwie auch ja, viel mehr Energie reinstecken kann und es dann auch weiter nach vorne geht. So, also das klappt schon ganz gut. Ja.
Ja. Gibt es für dich tiefer liegende Gründe, weshalb du, um es mal poetisch zu umschreiben, deine Worte mit Menschen teilen möchtest?
Oh, das ist, glaube ich, ohne lügen zu müssen, eine der besten Fragen, würde ich spontan sagen, die mir jemals gestellt wurden in einem Interview. Oder zumindest ist es super formuliert. Ja, das ist bestimmt so. Es ist halt, ich glaube, jeder, der auf der Bühne steht, hat irgendwie mit irgendeinem Kampf, führt irgendeinen Kampf. So, also das, glaube ich, kann eigentlich niemand abstreiten, weil sonst wird das relativ schnell belanglos. Also ich meine, es gibt viele Künstler, bei denen das belanglos aussieht, was sie da machen. Aber ich würde vermuten, dass da im Hintergrund vielleicht doch noch irgendeine tiefere Sache liegt. Bei mir ist es so, ich habe schon irgendwie auch so diesen Drang, unterhalten zu wollen. Den habe ich, glaube ich, auch aus der Kindheit irgendwie mitgenommen, weil ich, mein Vater war alleinerziehend und wir wohnten da in so einem kleinen Dorf. Und meine Mutter hat mich da irgendwie alle zwei Wochen abgeholt, ich bin zu Besuch gewesen. Und ich weiß noch, dass ich immer versucht habe, meine Mutter zu unterhalten, ne? Wenn ich da im Auto war. Ich habe immer einen Riesenscheiß immer erzählt so, und auch immer Geschichten erfunden und so. Mein Vater teilweise auch. Also irgendwie habe ich versucht, vielleicht meine Eltern auch irgendwie bei Laune zu halten, weil ich vielleicht die...
Der Bruch so ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall. Also mir hat das auch... Es war zwar sehr früh, also mit 2,5 haben die sich getrennt. Also ich war 2,5. Ich glaube, ich habe da irgendwie versucht, so eine Versöhnungsgeschichte zu machen, also so unterbewusst. So, ich habe da natürlich sehr lange drüber nachgedacht und versucht, mir zu erklären, wieso ich da irgendwie jetzt auf eine Bühne will. Weil faktisch sträubt sich auch ein Teil in mir total dagegen, mich auf eine Bühne zu stellen und das also damit Leuten zu teilen. Das ist einfach ich habe da auch Angst vor, einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Und von daher ist das wirklich eine sehr gute Frage. Und ich glaube, es ist tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen es ist einerseits der Drang, gemocht zu werden, so vielleicht. aber andererseits auch der Drang, ja, so einen Kampf zu führen, irgendwie irgendwas zu besiegen, so eine, es mir selber zu beweisen, ich kann irgendwie was und so. Und das ja, ist auf jeden Fall, es ist viel mehr belastend, als man so auf den ersten Blick wahrscheinlich denken würde. Es macht trotzdem irrsinnig viel Spaß, aber es ist auch eine Riesenüberwindung, das zu machen.
Wie äußert sich die Belastung oder was ist die Belastung?
Ja, also erstmal körperlich, du hast natürlich eine, je nachdem, kommt auf den Auftritt an, ne? Wenn ich eine Soloshow mache, weiß ich ja haargenau, was passiert und bin natürlich auch völlig 100% Herr meiner eigenen Situation irgendwie, aber wenn das so Fernsehauftritte sind oder irgendwelche großen Kurzauftritte, ist das immer so diese Angst, körperlich merkt man es, man irgendwie schwitzt dann mehr und hat irgendwie einen höheren Herzschlag und ist dann doch auch sehr aufgeregt, hat Angst davor, den Text zu vergessen und so weiter. Meistens klappt das alles einwandfrei, aber die Angst ist auf jeden Fall da und ja, das ist meistens dann beim Schritt auf die Bühne geht das irgendwie weg, ne? Das ist so dieser typische Lampenfieber-Effekt, aber manchmal bleibt es eben auch. Da muss kämpfe ich da quasi dann diese 5 Minuten über dagegen an so ein bisschen und da meine Mechanismen mit Sicherheit entwickelt, da gut mit umzugehen. Aber das ist schon auch zwischendurch, ja, ist das schon auch so ein bisschen ein Struggle. Aber es überwiegt immer die Freude an dem Ganzen so, sonst würde ich es wahrscheinlich auch nicht mehr machen.
Ja. Die, ich brauche eine schöne Überleitung, brauche ich. Die braucht man oft im Leben. Wir kennen uns ja gar nicht so gut. Max hat ja aber grob erzählt, also ne, das, was ich mache und worüber mein Podcast geht und was halt alles ist.
Ich habe tatsächlich auch einige Folgen mir angehört natürlich.
Genau, okay.
Vorbereitet,
dann, ja. Dann kennst du sogar das Thema. Das Schöne an diesem Gespräch ist für mich jetzt schon, und ich weiß noch gar nicht, wie wir da hinkommen, deswegen ich suche gerade auch nach, ich habe einen Schlag, sagt man das, einen Satz, den ich gerade so als Aufhänger für meine Speech und Sachen, die ich mache, worüber ich bald spreche, auf der Bühne habe. Das ist Deutschland, wir müssen reden. Das Thema ist für mich das Tabu auf Depressionen vor allem, darüber haben wir gesprochen und dass es so wenig geredet wird. Das Schöne ist, du redest eigentlich beruflich und für meine Frage ist eigentlich, oder es ist nicht wirklich eine Frage, aber du lässt ganz viele Sachen lässt du raus. Für mich wäre das eigentlich die beste Art oder eine sehr große Art Therapie mit Schmerz und mit Traumata und mit alles Mögliche umzugehen. Du hast ja schon erzählt, dass du deine Eltern versucht hast aufzumuntern. Du hast bestimmt auch sehr viele Themen, die dich täglich oder immer mal wieder beschäftigen, packst du ja in Wörter. Das ist eigentlich das, was du machst. Wie ein Musiker seinen Schmerz in einen Song reinpackst.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Und ob das jetzt lustig ist oder ernsthaft oder wir haben gerade ein Video gesehen, Max und ich, wo du über ein Orchester redest, was schon was das Ziel nicht wirklich verfehlen kann, auch wenn man es nicht wissen möchte, so worum es da geht und welchen Schmerz und so weiter. Jetzt komme ich auch zu meiner Frage. Trägst du viel Schmerz in dir und kommt das raus auf der Bühne in deine Worte?
Ja, das Interessante ist, mir hat mir jemand nach einer Solo-Show gesagt, von der ich dachte, die wäre sehr persönlich, die Show. Hat jemand gesagt, ja, das war irgendwie eine ganz interessante Show, aber warum redest du nicht viel persönlicher über deine Sachen? So. Und ich habe eigentlich gedacht, das mache ich schon. Ne? Also so. Aber ich glaube, ich schütze mich auch irgendwie selber immer noch davor, da wirklich zu persönlich zu werden, so dass ich eigentlich so das, was wirklich im tiefsten Inneren, was wirklich ein Schmerz wäre, weil ich habe immer noch Angst davor, das auch mit Leuten zu teilen. Ne? Also da, ich gehe ja jetzt nicht heraus und erzähle meine tiefsten irgendwie Geheimnisse, so das mache ich nicht. Wobei ich manchmal denke, warum eigentlich nicht? Also, aber vielleicht ist das auch irgendwie so ein gesellschaftliches Phänomen, dass man so seine Komfortzone und seine Privatsphäre auch wahren will und möglicherweise Angst davor hat, sich angreifbar zu machen. Ne? Also so diese Idee davon, als Schwächling vielleicht dazustehen, wenn man gewisse Dinge preisgibt. Ich habe mir vorgenommen, das mehr zu machen. So, weil ja, auf jeden Fall, also ich glaube, jeder hat irgendwie Schmerz in sich. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich nur eine Frage von graduellen Unterschieden, ob dann jemand irgendwie einen riesen Schicksalsschlag hatte und deswegen wirklich eine unfassbar schwere Depression hat vielleicht, die ja auch immer nur eine Verkapselung ist von irgendeinem Schmerz eigentlich oder eine Abdumpfung oder so. Oder ob das jemand ist, der vielleicht an verschiedenen Baustellen Probleme hat und zwischendurch davon eingeholt wird, aber im Endeffekt seinen Alltag sehr gut auf die Reihe kriegt. Also es ist ja immer nur eine Frage von Unterschieden eigentlich. Und ja, also ich glaube, was definitiv in mir ist, worüber ich eigentlich auf der Bühne sehr wenig rede, ist so dieser Schmerz, so Trennungsschmerz. Ne? Also ich glaube, das hat mir schon viel ausgemacht, dass ich eben nicht bei beiden Elternteilen aufwachsen konnte und das Verhältnis von denen war auch nicht besonders gut. Also ich habe eigentlich Zeit meines Lebens, habe ich das Gefühl gehabt, ich müsste mich für eine Seite entscheiden. So, ne? Also es war irgendwie nie so entspannt oder so. Und es war halt auch eine Kindheit, so mein Vater ist halt auch so die Generation nach den Eltern, die da irgendwie im Krieg waren und so. Ne? Also der hat damit sicher auch eine Menge mitgenommen. Und das ist so, ich glaube, wir sind ja, ich weiß gar nicht, welcher Jahrgang bist du?
86.
86, ja, bei mir 83. Wir sind ja eigentlich so die Generation, vielleicht die erste Generation, die jetzt nicht flächendeckend von ihren Eltern verprügelt worden ist. Mhm. Ne? Also das finde ich einen total interessanten Aspekt, dass so, also mein Vater hat das erlebt, definitiv, und ich kenne sehr viele in dessen Generation, die das auch erlebt haben, bei denen das gang und gäbe war, dass die Eltern die verprügelt haben. Und ich glaube, dass da eine ganz andere Idee von Schmerz auch ist und von dem Preisgeben des Schmerzes, weil das irgendwie in der Generation noch viel mehr auch als Schwäche galt, auch den Eltern gegenüber, ne, zu sagen, so, ich habe jetzt irgendwie Angst vor was oder ich habe Schmerz, weil du echt auch Schiss haben musstest, dass aufgrund der Unfähigkeit damit umzugehen, Leute dann halt einen vom Kopf gekriegt haben. So, ne? Mhm. Und, ich meine, das ist ja auch alles total krass, wenn man sich vorstellt, dass Leute im Krieg waren, wenn du denen sagst, ey, ich habe jetzt hier aber irgendwie, ich komme jetzt hier mit meiner Persönlichkeit nicht so gut klar, wenn die auch sagen, Alter, ich bin von einem Russen angeschossen worden, habe gesehen, wie Juden erhängt wurden. Also was willst du mir erzählen? Ne? Also natürlich denkt man in dem Moment, dass die eigenen Schmerzen ein absoluter Witz wären, aber das ist ja faktisch nicht so. Ne? Also man leidet ja auch eigentlich immer in dem Umfeld und in dem Basen, in dem man halt gerade ist. So, das finde ich ein ganz interessanter Aspekt. Deswegen, ich glaube, der Umgang mit Schmerz ist so, da sind wir vielleicht auch echt eine Generation, in der das so in so einem Paradigmenwechsel auch stattfindet, weil man einfach realisiert, ey, wir müssen auch über gewisse Dinge wirklich reden. Und wir dürfen auch irgendwie, uns darf es auch schlecht gehen, obwohl wir nicht im Krieg waren. So, ne? Und ja. Ich glaube, das hat unsere Elterngeneration, zumindest, das trifft mit Sicherheit nicht auf alle zu, aber für viele, die hat das, glaube ich, nicht so realisieren können. Ja, ich finde das.
Das ist eigentlich eine sehr interessante Sichtweise, die ich bisher noch nicht so oft gehört habe oder nicht Gedanken über gemacht habe, ist die Geschichte oder die geschichtliche Lage, in dem wir uns tatsächlich befinden. Das ist eigentlich sehr interessant, weil in der Tat meine Familie war schon immer sehr offen, auch über, oder beziehungsweise es gibt zwei Seiten, das macht das, und ich glaube, das ist ein bisschen, man kann nichts vergleichen, nicht wie eine Trennung, aber es gab bei uns zu Hause, meine Eltern waren zusammen, aber es gab ein sehr ambivalentes Verhältnis für mich mit meinen beiden Eltern in einem Haus. Ich hatte mit meinem Vater leider ein sehr schlechtes Verhältnis, mit meiner Mutter ein sehr tiefes auf Gefühlsebene, immer, wir wissen immer, wo der andere war, stand, was die Lage der Gefühle war, und trotzdem hat sie nicht alles verstehen können, weil es einfach so komplex war. Aber ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass wahrscheinlich, wenn ich meinen Opa erzählen würde, ich habe zu kämpfen mit psychischen Problemen, dass das für ihn in ein ganz anderes Licht steht, weil er wahrscheinlich innerlich auch sagen würde, ja, Junge, aber ne, ich weiß, dass ein Teil von meiner Familie in der Widerstand war zum Beispiel halt, und die haben auch einfach schreckliche Sachen da gesehen. Ist natürlich sehr interessant. Die Frage ist, Oder ist keine Frage, es ist nicht hilfreich für unsere Lage jetzt, um damit. Es ist gut, das, glaube ich, zu wissen. Für mich frage ich mich gerade, muss ich damit dann auch so ein bisschen rechnen oder muss ich das mitnehmen, in wie ich mich fühle? Das ist wahrscheinlich gar nicht Sinn der Sache.
Nee, würde ich auch nicht sagen. Ich glaube halt, dass es auch vielleicht wichtig ist, dass man aus unserer Sicht auch verstehen kann, wie die älteren Generationen reagieren einfach. Ja. Ne? Also ich finde, es ist ja auch schon es ist ja eine gute Leistung der Generation dazwischen, das irgendwie nicht zu übernehmen. Ne? Also so, ich meine, das sind zum Teil auch wirklich schwierige Verhältnisse, in denen da irgendwie unsere Eltern vielleicht aufgewachsen sind. Oder also ich meine jetzt nicht unserer beider Eltern, sondern irgendwie die Eltern unserer Generation. Ja. Also so, und es ist ja schon eine große Leistung, sozusagen diese Erziehungsmethode des Prügelns einfach abzulegen. Ne? Also das, man ist ja doch oft Spiegel der eigenen Kindheit und also das finde ich schon eine gute Leistung. Und auch so irgendwie, jede Generation arbeitet ja auch irgendwie an sich. Und ich finde, in dem Prozess ist es vielleicht auch ganz gut und versöhnlich auch zu sagen, man versucht ein gewisses Verständnis aufzubringen für eine Sichtweise. So. Und ja, ich meine, das ist ja das Problem bei Depressionen ist ja auch, finde ich, dass also auch heutzutage gibt's ja die Lager, die sagen, ey, stellt euch nicht so an, ey, was ist los, ne?
Krebs ist schlimmer.
Ja, genau.
Schreien Sie mir zum Beispiel im Park schon mal zu.
Ja, so, ne? Also das ist halt natürlich eine total dämliche und völlig undifferenzierte Sichtweise. Andererseits gibt's natürlich auch eine sehr, also so habe ich den Eindruck, auch eine Inflation an Diagnosen. Ne? Also es ist natürlich auch die Frage, ob es für einen Arzt nicht wahnsinnig einfach ist zu sagen, so ja, okay, der hat da irgendwas, na, Depression. Also und dann hast du da so einen Stempel. Ne? Also ich weiß nicht, es ist, glaube ich, der Umgang ist einfach total undifferenziert. Ne? Es gibt ja nur Hopp oder Top. So. Ja. Also es gibt niemanden, der mal wirklich differenziert, also was heißt niemand, das ist völliger Unsinn. Es gibt viele Leute, die das machen, aber die nicht direkt betroffen sind, die dann sich wirklich auch auf von ihrem Sockel runter bewegen und sagen, ja, okay, ey, dann lass mal gucken, so ob nicht jeder vielleicht echt seine eigene individuelle Empfindungsweise hat und das einfach respektieren erstmal. Und dann können wir ja drüber reden, ne? Und dann kann man ja mal Fragen stellen, die offen formuliert sind und nicht sagen so, ey, ich habe nur ein Bein. So, also verpiss dich mit deiner Depression.
Ja. Obwohl ich glaube, und da das Interessante ist, jemand mit einem Bein muss nicht. Viele Menschen mit einem Bein, schätze ich mal, kämpfen mit Depressionen.
Kann
das
sein, ja.
Die für mich ist das Lustige, dass ich mich gerade immer mehr begebe in, oder dass meine Idee darüber immer mehr ist, dass Depression, das ist ja, wir haben Depression als Diagnose, Depression als, es gibt auch nur ein Wort und das ist weltweit, ich weiß nicht, wer da hat so schön gesagt, das ist relativ armselig, weil es ist das gleiche Wort, was wir haben für ein vierjähriges Mädchen, was sich schlecht fühlt, wenn es draußen regnet an ihrem Geburtstag und für jemand, der so wie ich vor 7 Jahren sich einen Haufen Pillen reinschmeißt, weil er das Leben beenden möchte. Wir haben für das Ganze, es gibt alles nur ein Wort, Depression, und für mich ist sogar, ich komme immer mehr zum Schluss, dass für mich gefühlt das Nicht-Akzeptieren von den Gefühlen und Fragen und Emotionen, die wir in uns haben, das Wegstecken davon, was wir vielleicht sogar teilweise, jetzt wo wir darüber gesprochen haben, noch von Generationen vor uns mitgenommen haben, aber auch wie das Weltbild ist, Jungs sind stark, Mädchen sind nett, das ganze Ding, das Nicht-Anerkennen von diesen Gefühlen und keinen Platz dafür schaffen und keinen Raum und nicht mal sagen können, ich komme nicht so gut mit, das ist eine Depression, das ist das Zudrücken von diesem Deckel und man wird danach krank, man wird nur krank, man wird, für mich ist das immer mehr der Sichtweise, die für mich sehr gut passt. Depression ist keine Diagnose, ist Bullshit, weil es geht um Menschen und jeder Mensch hat auch was anderes erlebt und jeder Mensch hat auch mit so vielen Menschen, womit ich mittlerweile spreche, kommt es vor, dass ich irgendwas sage, wo jemand sagt, nö, das habe ich aber gar nicht oder erkenne ich gar nicht für mich oder und das ging dann nicht, weil wenn das festgelegt wäre, wie eine Erkältung, dann haben alle die Nase zu. Also es gibt vielleicht ein, zwei Ausnahmen, aber und bei Depressionen ist es natürlich so differenziert, dass für mich, es hilft unglaublich viel, den Schritt zurückzumachen und zu sagen, die Depression ist nur die ist nicht die Erscheinung, sondern es ist alles, was davor passiert, bis zu dem Moment, wo man krank wird. Ich glaube mittlerweile sogar, dass manche Menschen nämlich keine Depression entwickeln, sondern andere Krankheiten wie Rheuma, wie bis hin zu schlimmeren. Ich will das nie sagen, aber ich glaube auch, dass sehr schlimme chronische Krankheiten, die wir haben, teilweise damit zu tun haben, dass man unglaublich lange Sachen unterdrückt. Beziehungsweise ich kann es dann sagen, weil das ist safe, mein Vater hatte 2 Schlaganfälle und die hatte er, weil er immer sein Leben lang Sachen unterdrückt hat. Die hatte er nur deswegen und der wird einstimmen, weil er mittlerweile Gott sei Dank an den Punkt gekommen ist. Aber die hat er großenteils, weil da immer Sachen weggedrückt wurden und der Körper irgendwann gesagt hat, okay, wenn du nicht hörst, dann...
Ja, es ist ja auch dann die Frage, ob, also klar, man, ich glaube, der Punkt ist einfach, seelische Belastung führt dich ja auch unter Umständen zu irgendwelchen Kompensationsmechanismen. Also viele fangen unter Stress an zu rauchen, ne, zum Beispiel, ja. Und kriegen vielleicht dann aber irgendwann einen Schlaganfall, weil sie einfach extrem viel geraucht haben und sich die Arterien zusetzen. So. Also, ja. Ne, aber das ist ja faktisch dann ein Effekt auch der Unterdrückung dieses Drucks einfach, oder ja. Einfach des Drucks an sich. Also von daher ist dann nachher die Frage, ob man das überhaupt noch genau auseinanderhalten kann. Ich glaube, das ist, also deswegen, du hast vollkommen recht, ich glaube, es ist einfach die Hauptsache ist, dass man anfängt, über diese seelischen Schmerzen zu reden, das irgendwie nicht in sich reinzufressen. Hm. Und auch vor allem zu differenzieren und zu sagen, man respektiert auch erstmal die Sichtweise eines anderen, das Gefühl eines anderen, weil ich glaube, da sind wir gesellschaftlich einfach nicht wahnsinnig gut drin. Weil wir in meinen Augen auch in einer Leistungsgesellschaft leben, in der das ja immer noch irgendwie auch tabu ist. Also zu sagen, ich bin schwach, so, das ist ja einfach, welcher Chef will das in einem Bewerbungsgespräch hören, ne? Also,
aber was ist denn schwach und was ist, also schwach, sorry, das werde ich gar nicht unterbrechen, aber das ist sowas, was mich immer so stört, ist, dass es hieß ja vor, jetzt muss ich aus dem Kopf raus, Fakten können falsch liegen, vor bis 5 Jahren hieß es noch Gesetz der geistigen Schwäche im Beamtenwesen, wenn man mit psychischen Erkrankungen zu tun haben. Das ist ja aufgestellt worden von, ich meine, was ist schwach? Ist es schwach, dass ich sage, Leute, es gibt Tage und Wochen, wo ich gar nicht gut mitkomme im Leben und ich kämpfe aber so unglaublich dafür und ich mache ja so, ne, was ist das ganze Bild von Schwäche und Stärke ist ja schon kompletter Schwachsinn. Ich gucke manchmal aus dem Fenster, sehe jemand in Ferrari vorbeifahren und denke, boah, das ist schwach. Zugeben an sowas und nicht nachdenken über die Folgen, die das für die Umwelt hat und für alles um dich rum, das ist schwach.
Also ja, aber ich meine, wenn du jetzt, also es gibt ja auch Situationen, in denen man, das meinte ich jetzt eben, in denen man sich selbst schwach fühlt.
Ja.
Und dann, wenn man dann sagt, ey, ich bin gerade schwach, das meinte ich, ne? Das, wer will das hören? Also welcher Chef sagt, ey, das ist ein total gutes Feature an dir, dass du sagen kannst, ey, ich fühle mich heute schwächer als gestern. So. Und also ich merke ja auch, wenn ich nicht so gut drauf bin, kostet mich das auch körperliche Kraft, ist ja klar. Also so ist es halt, ne? Und deswegen finde ich das nicht, also ich finde, es passt schon ganz gut, wenn man das für sich selbst irgendwie definiert hat, zu sagen, so, ja, heute bin ich irgendwie schwächer oder heute so, und sich das einzugestehen, dazu finde ich, gehört eine Menge. Und natürlich ist der Begriff total schwammig und wenn man das als Kategorie verwendet, eigentlich total unbrauchbar, ne? Also und auch, es ist ja auch wahnsinnig arrogant, eigentlich zu meinen, man könnte entscheiden, wann jemand schwach ist und wann nicht. So, das kann halt die Person vielleicht selber entscheiden, aber der Außenstehende ja eigentlich nicht. Also das ist ja so, es geht ja sowieso viel so um so Kategorisierung und um Vergleiche, ne? Deswegen meine ich das eben mit dem Einbeinigen. Also es ist ja so, jeder guckt, okay, was habe ich? Und dann guckt man so, okay, was hat der? In Deutschland ist, finde ich, da auch ein sehr prädestiniertes Land, um so, auch deswegen redet keiner über Geld, ne? Also man vergleicht sich zwar immer, aber irgendwie will auch keiner genau sagen, was hat er jetzt und so, ne? Also so dieses, das ist so total heuchlerisch eigentlich, ne? Dauernd wird sich untereinander verglichen, aber keiner legt irgendwie mal auf den Tisch und sagt so, ey Leute, lass uns das doch einfach mal aufhören. Oder lass uns mal ehrlich sagen, was man hat. So, dann. Ja. Ist doch gut, lass uns doch mal sagen, ja, was los ist und dann gucken wir mal, wo hast du denn Probleme so? Also du kannst ja 900.000 Euro im Jahr verdienen und trotzdem super schwach sein, ja, ne, für deine eigene Definition. Ja. Also das ist alles irgendwie so ein bisschen Heuchelei auch, finde ich. Und das beschreibt auch in meinen Augen so den Umgang mit Depressionen, mit mentalen Problemen, psychischen Problemen, dass man einfach versucht, die so zu verkapseln. Auch, aber das ist ja verrückt. Das ist ja eine verkapselte, psychische Verkapselung in sich und man versucht gesellschaftlich auch zu verkapseln. Man sagt so, ja, ja. Aber in unserem westlichen Industrieländer geht das eigentlich nicht. So, da kannst du das, nee. Dann sterb doch besser. Weißt du so? Dann bist du keine Belastung mehr für diese Gesellschaft. Das ist ja so, ja, wenn man es hart ausführt, so, also der Industrie, für die Industrie wäre es wahrscheinlich, ist es, ne? Also was ist eine Entlassung anderes als ein Tod in so einer, in so einem kleinen, ganz abgeschwächten Raum? So, da sagt ja auch jemand so, Alter, okay, dann halt nicht. Und also viele Leute, die werden entlassen, wenn sie sagen, ich bin depressiv. Also definitiv. Immer noch, auf jeden Fall. Und jemand, der einen guten Job macht und eine Depression hat, leistet ja immens viel eigentlich.
Also, eigentlich mehr als viele Menschen. Eben. Weil wenn man sich morgens schon aus dem Bett schleppt und ich habe es mal umschrieben, dass man, für mich ist das sehr persönlich, glaube ich auch, aber das findet oft Anschluss, dass ich, wenn ich Menschen erkläre, wie ich mich in dem Moment fühle, sage ich, stell dich vor, du treibst in pechschwarzes, kaltes, dickflüssiges Wasser. Das ist schon mal, du liegst im Bett, aber da bist du gar nicht. Und du hast an den Armen und Beinen ultraschwere Ketten. Und das ist schon die Grundlage. Und du musst aufstehen und rein in den Alltag, weil, und das ist ja das Schlimme für mich daran, das eigene innere Kompass, was sagt, du hast keinen Grund dafür, weil du lebst in Westeuropa, du hast Freunde, es gibt keinen Krieg, keine Armut und genau die Ambivalenz natürlich, das ambivalente Gefühl macht es noch schlimmer. Und wenn man es dann schafft, rauszugehen, seine Schuhe anzuziehen und irgendwo hinzugehen, dann ist das ja schon mal, das ist schon ein Marathon gewesen.
Auf jeden Fall. Ja.